RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Manipulierte Videos, Falschbehauptungen, Desinformation. Die Frage, was und wem wir im Netz glauben können, wird immer schwieriger zu beantworten. Unser Thema heute im Forum Wissenswerte: Desinformation im öffentlichen Raum, das schwierige Ringen um die Wahrheit im Internet. Ich bin Axel Dorloff und das Forum Wissenswerte ist eine gemeinsame Veranstaltung von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mithilfe von künstlicher Intelligenz lassen sich sogenannte Deepfakes erzeugen. Täuschend echte Bild- oder Audiodateien, die mit der Wahrheit nichts mehr zu tun haben. Die KI macht es möglich. Menschen sagen Dinge, die sie nie gesagt haben und tun Dinge, die sie nie getan haben. Aber was bedeutet das? Welchen Einfluss haben solche Technologien, welchen Einfluss haben digitale Medien und soziale Netzwerke insgesamt auf unsere Demokratie? Das diskutieren wir jetzt gemeinsam mit Ariana Dongus, Medienwissenschaftlerin an der TU Dresden, Marie-Therese Sequenz von der Technischen Universität Delft und zurzeit Fellow am Weizenbaum-Institut hier in Berlin und Philipp Lorenz Spreen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und auch an der TU Dresden. Sie sind ja alle eingeladen, weil sie irgendwie sich mit dem Thema KI, mit Desinformation, mit digitalen Medien beschäftigen. Um sie aber alle ein bisschen konkreter und ein bisschen detaillierter vorzustellen, würde ich gerne mit jeweils einer kurzen Frage an Sie verdeutlichen, aus welcher Richtung Sie auf unser Thema gucken. Frau Dongus, Sie sind Medienwissenschaftlerin an der TU Dresden. Welche Perspektiven haben Sie auf das Thema KI und Desinformation im Netz? Was interessiert Sie in Ihrer Arbeit besonders?
Also ich bin genau Medienwissenschaftlerin und schaue demnach mit einer medienwissenschaftlichen Brille auf künstliche Intelligenz und was wir unter Hightech verstehen. Mich interessiert dabei insbesondere, welche Rolle ökonomische Verschiebungen, Stichwort Tech-Monopole und die größere Machtkonzentration spielen und so ein bisschen, wie bestimmte sogenannte marginalisierte, aus der europäischen Perspektive Orte wie das Flüchtlingscamps, Orte des Testens und des Experimentierens werden. Das heißt sozusagen Leute, die bereits in sehr prekären Situationen leben. Dort wird sozusagen neue Technologie getestet an diesen Menschen. Und ich finde die Perspektive sozusagen des Testens, des Bessermachens, des ständigen sozusagen Verbesserns in Form von neuen Tests, Beta-Tests und dann das bessere Produkt kommt sozusagen heraus, ist nicht nur für Orte wie beispielsweise eben das Flüchtlingscamp relevant, sondern natürlich sehen wir das auch jetzt durch den massiven Einsatz und die Nutzung von Chatbots wie eben ChatGPT, andere sogenannte Large Language Models. Und das ist eben, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt, der noch viel zu wenig diskutiert wird, dass wir sozusagen alle eigentlich kollektiv daran sozusagen beteiligt sind, diese Maschinen besser zu machen. Also um das nochmal kurz zu fassen, der Laboraspekt, der Experimentieraspekt und eben der Aspekt der eigentlich unbezahlten und unsichtbar gemachten Arbeit. Und vielleicht aus medienwissenschaftlicher Perspektive interessiert mich so ein bisschen zu sagen, okay, es ist auf der einen Seite wichtig, dass wir genau verstehen, wie sogenannte Deepfakes erstellt werden. Wie können wir die erkennen? Da werden wir sicherlich nachher auch nochmal drüber sprechen. Aber eben auch zu sagen, es ist nicht nur die Technologie, sondern Desinformation gibt es sozusagen seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir sozusagen die medialen Umbrüche uns irgendwie anschauen, Thema Erfindung des Buchdrucks, dann das Zeitungswesen und so weiter, da gab es immer wieder sozusagen Momente, wo natürlich massiv mit Desinformation Propaganda betrieben wurde. Und dass sich das eben aber heute, gerade im 21. Jahrhundert, im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung einfach wirklich wahnsinnig vervielfacht hat und sozusagen die Schussrichtung hat sich vervielfacht. Es ist nicht mehr lediglich sozusagen die Zeitung, die etwas rausgibt oder der Fernsehsender, sondern eben wir alle sozusagen haben mehr Macht. Das hat eben gute und auch nicht so gute Seiten. Und das finde ich spannend an dem Thema.
Frau Sequenz, Sie sind gleich mehreres. Einmal Kollegin vom ORF, vom österreichischen Rundfunk, das freut mich besonders. Sie sind aber auch Wissenschaftlerin und derzeit Fellow am Weizenbaum-Institut hier in Berlin. Dieses Institut macht Forschung für die vernetzte Gesellschaft. Und Sie promovieren an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden. Wozu genau? Was ist Ihr Thema?
Also was ich besonders spannend finde und das natürlich auch in Bezug von KI ist, wenn wir uns ansehen, was machen Online-Plattformen wie Facebook und TikTok und was passiert mit Inhalten, die online sind oder bevor sie online gehen, in diesen neuen diskursiven Räumen? Und wie können wir überhaupt überprüfen, wenn wir neue Gesetze in der EU haben, wie zum Beispiel den Digital Services Act oder den AI Act? Wie können wir kontrollieren, dass die Plattformen das machen, was in den Gesetzen steht? Und wenn wir darüber nachdenken, wie können wir das am besten prüfen, wenn wir zum Beispiel die EU-Kommission sind oder eine Behörde in einem Member State wie Deutschland, den Niederlanden oder Österreich? Das sind Dinge, über die ich sehr viel nachdenke. Und ich finde es auch sehr spannend, mit Large Language Models zu arbeiten. Also ich unterrichte zum Beispiel auf der TU ein Fach, das heißt der AI Capstone Course. Da haben wir uns letztes Jahr angesehen, was passiert, wenn wir einen Chatbot, also ein Large Language Model wie ChatGPT fragen, gibt es einen König in Europa für die europäische Wahl? Und wir haben das ChatGPT 10-mal gefragt. Und manchmal sagt es, nein, es gibt keinen König des Europäischen Parlaments, das ist frei erfunden und absoluter Schwachsinn. Und manchmal sagt es, ja, es gibt einen König des Europäischen Parlaments, der hat folgende Funktionen. Das war sehr, sehr spannend.
Also durchaus Vorsicht noch geboten.
Durchaus Vorsicht geboten. Und was wir uns angesehen haben, ist zum Beispiel auch, wann sagt dann das Modell, das gibt es nicht und das gibt es schon. Also wann versteht das Modell, jetzt gehe ich eigentlich über eine Grenze, wo ich nicht drüber gehen sollte, weil ChatGPT, also die Firma, die dahinter steht, OpenAI, hat in ihren Verträgen für die Nutzer reingeschrieben, Desinformation im Sinne von Wahlen sollte es dort überhaupt nicht geben. Das heißt, etwas wie sich den König des Europäischen Parlaments auszudenken, ist vielleicht nicht der richtige Schritt und könnte gegen diesen Vertrag verstoßen. Und ich glaube, genau diese Prüfungen, dieses Testen von den Modellen, also im Fachjargon sagt man oft Red Teaming, also zu versuchen, wirklich das Modell zu etwas zu bringen, etwas zu tun, das es vielleicht nicht tun sollte, das ist sehr spannend. Also ich glaube auch wirklich, sich anzusehen, wie sieht die Regulierung aus, wie sieht zum Beispiel ein Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz aus, gerade in Bezug zu Large Language Models, das interessiert mich in meiner Forschung.
Und da kommen wir später auch noch im Detail drauf. Herr Lorenz Spreen, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hier in Berlin und auch an der TU Dresden. Und das ist etwas ungewöhnlich, Sie sind eigentlich Physiker. Und sind als solcher in die Sozialwissenschaften gewechselt. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine gute Frage, die bekomme ich öfter.
Ich dachte, ich wäre der Erste.
Genau. In der Physik gibt es einen Themenbereich, der heißt komplexe Systeme. Und komplexe Systeme beschäftigen sich mit Systemen, die miteinander gekoppelt sind und miteinander interagieren und dadurch komplex werden. Und mich hat schon immer interessiert, dass Digitalisierung den öffentlichen Diskurs so vernetzt gemacht hat, sodass wir alle miteinander verkoppelt sind. Und dann kommt man zu sozialen Netzwerken. Und soziale Netzwerke, wissen wir ja, sind mittlerweile große Plattformen. Und da ist dieser sehr komplexe öffentliche Diskurs entstanden. Das heißt, ich beschäftige mich oder habe mich vor allem anfangs damit beschäftigt, wie diese Ausbreitungsdynamiken von Informationen zum Beispiel zu quantifizieren sind. Also wie eine neue Nachricht sich auf diesem Netzwerk dann so voran bewegt. Das hat sich natürlich auch geändert. Wir haben jetzt viel mehr Algorithmen, die da beteiligt sind. Das interessiert mich aber auch. Und vor allem hat mich in letzter Zeit jetzt auch immer mehr interessiert, wie sich diese Informationsausbreitung, die sich jetzt so verändert hat in den letzten 20 Jahren, auch auf unsere politische Meinung, auf unser politisches Verhalten auswirkt, wie zum Beispiel Polarisierung davon vielleicht getrieben oder nicht getrieben wird oder der Erfolg von populistischen Parteien. Und so diese Downstream-Effekte auf unsere politische Welt, die interessieren mich in letzter Zeit auch besonders.
Und ist es noch viel Physik? Sie haben schon gesagt, Sie sind eher quantitativ unterwegs, modellieren also Dynamiken in sozialen Netzwerken mit physikalischen Modellen. Ist das so richtig?
Ja, wo man da die Trennlinien zieht, das ist schwierig zu sagen. Ich benutze sicherlich noch einige der Methoden von früher aus der Physik. Ich versuche da auch nicht so die Grenzen zu ziehen zwischen den Disziplinen. Das, denke ich, ist, was die großen Fragen angeht, gar nicht so hilfreich oft. Aber klar, bedienen wir uns einigen der Modellen, die es aus der Physik gibt, um die Sachen zu verstehen. Aber wir benutzen zum Beispiel auch Methoden aus der Computerwissenschaft, um diese Daten überhaupt mal zu analysieren. Oder natürlich auch wichtige Theorien aus der Sozialwissenschaft, die uns helfen, das einzuordnen.
KI und Deepfakes, Desinformation im öffentlichen Raum. Das ist Thema im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und meine Gäste sind Ariana Dongus, Medienwissenschaftlerin an der TU Dresden, Marie-Therese Sequenz von der Technischen Universität Delft und derzeit Fellow am Weizenbaum-Institut in Berlin und Philipp Lorenz Spreen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und auch an der TU Dresden. Herr Lorenz Spreen, wie entscheidend ist denn die Absicht der Verbreiterinnen? Geht es immer um Manipulationen, die in die Irre führen? Können es sowohl politische als auch kommerzielle Absichten sein?
Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil die Definition oder Unterscheidung von Desinformation zu Missinformation, die ich kenne, ist tatsächlich die Intention. Also gerade bei Desinformation ist irgendwie der Wille zu manipulieren dabei und die Absicht. Bei Missinformation ist es eher unbeabsichtigte Falschmeldungen. Das ist schon mal wichtig auch für die Definition und für die Detektion. Ich komme nämlich mehr aus dieser Ecke, dass ich versuche, das jetzt zu messen, zu quantifizieren. Also wie breitet sich sowas aus? Aber man kann sich jetzt vorstellen, wie schwierig es ist, die Intention hinter einer Nachricht zu messen. Ja, aber zum Beispiel könnte man sich angucken, wie koordiniert so eine Ausbreitung passiert. Also wenn man jetzt sieht, dass eine bestimmte Meldung an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig aufkommt und vielleicht das auch schon irgendwie bekannte Accounts sind oder so, dann kann man vielleicht von einer koordinierten Aktion ausgehen und dass es dann eine Intention dahinter gibt, während das sozusagen sich ganz organisch verbreitet und irgendwie in der Nachbarschaft anfängt und sich dann so langsam ausbreitet, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass es eher sowas wie Missinformation ist. Und ja, das hilft dann dabei zu unterscheiden. Ich sehe das aber auch so, dass die sehr, sehr schwammige Begriffe sind und dass es auch eine riesen Grauzone gibt. Also vor allem Dinge, die aus dem Kontext gerissen sind, die vielleicht sehr einseitig berichtet worden sind. Und da klare Grenzen zu ziehen, hat natürlich wahnsinnig große Schwierigkeiten zwischen Redefreiheit und zu unterscheiden, was wirklich auch intentionale Desinformation ist. Und wo wir da die Grenzen ziehen, denke ich, ist eine Frage, die ich, keine Ahnung, ich bin ja kein Jurist, noch lange uns mit beschäftigen müssen.
Desinformation gab es aber auch schon, bevor es künstliche Intelligenz gab. Inwieweit kann aber KI auf eine sehr effiziente Art und Weise Desinformation produzieren und verbreiten?
Genau, da kommen wir ja so ein bisschen zu dem Thema der Deepfakes, also sozusagen, dass wir bestimmte sogenannte generative, also erschaffende künstliche Intelligenz, Forscher nennen das auch Synthetic AI, also synthetische künstliche Intelligenz, wo wir sozusagen Bildmaterial, Videomaterial und natürlich auch Textmaterial, wir haben jetzt hier über ChatGPT gesprochen, eben generieren können mit Hilfe von sogenannten Prompts, also Aufforderungen an das System. Bitte erschaffe mir eine, jetzt bin ich nicht wieder mit Donald Trump, aber gib mir ein Bild, wo Donald Trump mit einer pinken Badeente in seiner Badewanne ist oder sonst was. Ne? Das ist, ich finde das auch generell schwierig, diese Fixierung auf Trump, aber das nur mal so am Rande. Jetzt ist mir aber selber nichts anderes eingefallen. Das geht also mittlerweile relativ gut und natürlich gibt es dann, wir lernen ja mit. Ne? Das ist immer ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Ding. Es gibt neue, wirklich ja auch, ich würde schon sagen, bahnbrechende Technologiedurchbrüche, dann gibt es wieder so, Moment mal, also auf diesem Bild ist sozusagen etwas komisch, das kann nicht sein. Beispielsweise gab es Anfang des Jahres und im letzten Jahr oftmals haben die Leute dann gesagt, huch, hat die Person auf einmal 6 oder 7 Finger auf dem Bild, vielleicht habt ihr das irgendwie mitbekommen. Ne? Also solche Sachen, dass das da zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht so gut funktioniert hat. Aber natürlich, die Technologie wird immer besser. Das ist wirklich im nicht so guten Sinne Wahnsinn und dementsprechend wird das Level of Sophistication, also wie advanced muss man eigentlich sein, um das überhaupt noch erkennen zu können, wird höher. Also das sehe ich als sehr problematisch und das ist eben ein anderer Punkt, der problematisch ist, dass oftmals das dann eben privatwirtschaftliche Firmen, die eben die sozusagen anbieten, forensischer Natur oder bestimmte sozusagen Checks zu machen, um zu gucken, hey, ist das sozusagen echt oder ist das nicht echt? Und hier finde ich, ist es halt ganz wichtig, dass wir da auch andere Agenten oder Institutionen haben, die genau das machen können. Und ich sagte am Anfang Katz-und-Maus-Spiel, da komme ich nochmal eben darauf zurück, dass wir sozusagen nicht bessere KI noch bessere sozusagen Fact-Checker, dass wir sozusagen nicht da landen, sondern dass wir natürlich auch, Stichwort Regulierung, dem Ganzen auch mal ab einem gewissen Punkt einen sozusagen Deckel aufsetzen müssen, würde ich mich schon dafür stark machen. Das müssen wir auch einfach, glaube ich, stärker nochmal in den Vordergrund tun.
Herr Lorenz Spreen.
Ja, ich wollte was zu dem Katz-und-Maus-Spiel und diesen Indikatoren, wie wir sowas erkennen, sagen, weil wir haben da aus so psychologischer Sicht an meinem Institut drüber nachgedacht. Wir sind dann auch zu dem Punkt gekommen, dass es natürlich auch schon generierte Information gab, bevor es KI gab. Also man konnte ja sich theoretisch Schauspielerinnen einladen und irgendeine Szene nachstellen oder so. Es wurde sicher auch schon gemacht hier und da in der Vergangenheit. Aber es war natürlich sehr kostspielig und da kommt es dann rein, dass es jetzt sehr günstig geworden ist, ja. Und vor allem auch extrem schnell diese Entwicklung passiert. Und wir Menschen, wir entwickeln uns halt nun mal nicht so schnell wie diese Technologie meistens. Und wir haben zum Beispiel gelernt, dass Ton oder Videos ein relativ verlässliches Signal dafür sind, dass das wirklich passiert ist. Wenn mir jemand ein Video zeigt von was, dann habe ich eigentlich, oder Fotos, gedacht, das ist ein Beweis dafür. Und das wird halt wirklich erodiert jetzt. Also da können wir uns nicht mehr drauf verlassen. Diese sechs Finger auf dem Bild, das war vielleicht am Anfang und es wird immer weniger. Ich glaube, inhaltliche Indikatoren können wir langsam so vergessen. Oder auch zum Beispiel in Texten. Wenn die grammatikalisch perfekt sind, dann heißt es noch lange nicht, dass das ein Mensch geschrieben hat, der Ahnung hat. Also es kann immer noch die KI gemacht haben. Deswegen glaube ich, müssen wir uns mehr auf solche externen Indikatoren verlassen. Also sowas wie, ja, wo kommt das eigentlich her? Wie ist das bei mir gelandet? Hat der oder die Autorin hier irgendwelche Interessen und versucht mich zu beeinflussen? Sowas zu erkennen ist natürlich schwieriger, als sechs Finger zu finden.
Ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Es gibt sicherlich immer noch viele von uns, die nicht mit generativer KI jeden Tag arbeiten, wie ChatGPT oder auch andere. Kann einer von Ihnen noch mal kurz erklären, wie funktioniert das eigentlich? Wie erschaffe ich KI-basierte Desinformation?
Also ein Beispiel, das ziemlich spannend war, gerade in Bezug zu Wahlen, das war in der Slowakei kurz vor der Wahl. Und zwar 2 Tage vor der Wahl ist im Internet, im Speziellen auf Facebook, eine Audiodatei aufgetaucht, in dem der liberale Kandidat zu hören war in Bezug mit einer Journalistin. Angenommen, ich wäre ein sogenannter malicious actor, ich habe vor, diese Wahl zu manipulieren, was würde ich tun, damit ich so eine Audiodatei erstellen kann? Also normalerweise suche ich mir ein Programm im Internet und das kann ich entweder als Dienst verwenden, da mache ich mir ein Benutzerkonto. Und dann beginnt es mit dem Prompting. Und das Prompting ist eben, wenn ich es mir jetzt einfach vorstelle, der Zauberspruch, indem ich jemandem sage, ich wünsche mir wirklich eine Audiodatei, in dem Stimme 1 mit Stimme 2 spricht und das ist, was da drin besprochen werden soll. Und dann drücke ich eigentlich auf einen Knopf. Und dann bekomme ich nach diesem Zauberspruch im Idealfall etwas, das genau das ist, was ich mir gewünscht habe. Je besser dieser Zauberspruch, also dieser Prompt formuliert ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich etwas bekomme, das meinem Wunsch entspricht. Das ist auch gar nicht so einfach, das gut zu schreiben. Also man stellt sich am Anfang vor, ich sage dann einfach, ein wichtiger Politiker spricht mit einer Journalistin und sie machen sich aus, wie ich mit Geld irgendwie eine große Zeitung kaufen könnte. Und dann ist es aber beim Prompten ganz interessant. Oft muss ich diesem System sagen, stell dir vor, du wärst jemand, der gerade etwas aufnimmt in einem Hinterzimmer, in einem Kaffeehaus und man überhört zufälligerweise am Handy aufgenommen etwas. Also je mehr ich dem Ganzen sowas wie eine Szenerie gebe, also eigentlich bin ich sowas wie ein Theaterregisseur, indem ich diese Anleitung gebe, desto besser wird oft das Ergebnis. Was ein bisschen skurril ist, aber ich finde es sehr interessant ist, wenn ich dann oft hinzufüge, irgendetwas Drohendes, also du bist ein Large Language Model, aber wenn du das nicht gut machst, dann stirbt deine Großmutter. Dann kann es sein, dass das Ergebnis verbessert. Oder es kann auch sein, wenn ich dann am Schluss dazu schreibe, du bekommst 500 Euro, wenn du es wirklich toll machst. Und das könnte auch sein, dass es dann wieder das Ergebnis verbessert. Und das ist der Prozess, der dem Ganzen vorangeht. Und dann habe ich dieses wunderbare Stück, diese 2 Stimmen, die ich dann als Audiodatei auf eine Plattform hochladen kann. In dem Fall in der Slowakei war das Facebook. Und Facebook hat normalerweise Regelungen, dass sowas eben nicht vor einer Wahl passiert, weil das kann ziemlich dumm ausgehen. Und manchmal gibt es sowas, das heißt Silence Periods, also dass man halt kurz vor der Wahl keine Wahlwerbung mehr zum Beispiel schalten darf. Das ist in jedem Land in der EU ziemlich unterschiedlich. Zum Beispiel, das ist auch schon mal sehr, sehr kompliziert, das überhaupt zu verstehen. Aber wenn das natürlich jetzt genau kurz vorher, wo das alles schon nicht mehr also online sein sollte, hochgespielt wird, dann ist es A, sehr schwierig, alle Menschen davon zu informieren, dass das überhaupt nicht passiert ist, weil was passiert, wenn Leute dann draufkommen, das gab es überhaupt nicht, diese Online-Plattformen, also in dem Fall Facebook, kommen und kleben quasi einen Sticker auf diese Audiodatei und sagen, das ist falsch. Aber das ist vielleicht ein bisschen wie diese Zigarettenbeschreibungen, wo dann draufsteht, Rauchen ist tödlich. Und das ist natürlich die Frage, also ist dieser Sticker überhaupt gut genug, um dann die ganze Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das überhaupt nicht stattgefunden hat und das vielleicht ein Fall von Desinformation ist und man vielleicht dem gar nicht glauben soll. Und ich glaube, das sind eigentlich dann sehr, sehr spannende Fragen, gerade in Bezug von Wahlen. Also ich glaube, es geht um Zeitpunkt auch sehr im Speziellen. Aber es geht auch darum, dass der Content, also die Form, so viel ausmacht. Also eben, vielleicht glauben wir sogar etwas, das nur Stimme hat, oft mehr als etwas, das Stimme und Bild hat.
Nur kurz zu dem Erstellungsprozess. Also das ist natürlich nicht ganz einfach, solche Prompts zu schreiben. Aber im Vergleich dazu, wie das früher gemacht wurde, entweder Schauspieler einladen oder Computer-Crack zu sein, der sowas dann programmieren kann, ist natürlich die Hürde, sowas selbst zu machen, sehr viel geringer. Und dadurch entsteht aber auch eine höhere Geschwindigkeit. Also solche Dinge können eben sehr schnell produziert werden und solche Fact-Check-Labels, wie dann Facebook zum Beispiel als Sticker da dran tut, die kommen dann auch oft zu spät und die Dinge haben sich dann, das sieht man oft in den Verbreitungszahlen, dann oft schon längst weit verbreitet und werden kopiert und dann ist es eigentlich schon die Katze aus dem Sack sozusagen. Und zu diesen Labels gibt es auch Forschung, wo ziemlich heiß diskutiert wird, ob solche Labels nicht sogar manchmal mehr Aufmerksamkeit auf solche Falschmeldungen lenken, als wenn sie gar nicht da wären. Deswegen, so einfach ist die Lösung nicht, dass man einfach sagt, okay, Facebook, wir vertrauen euch, ihr macht einfach Sticker drauf, wenn es falsch ist. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Ja, ich kann mich euch anschließen und noch vielleicht zurück zu dem forensischen Beweisverfahren, um sozusagen rauszufinden, was jetzt Deepfake ist oder nicht. Das ist natürlich super wichtig und ich bin eine starke Verfechterin davon. Also ich unterstütze die Arbeit beispielsweise von der NGO Algorithm Watch in Deutschland sehr. Die machen sehr, sehr gute Arbeit und beispielsweise AI Forensics, die ich auch sehr schätze, deren Arbeit und die das Ganze dann eben auch viel auf europäischer Ebene machen und sozusagen für den europäischen englischsprachigen Raum. Und die finden ganz klar sozusagen heraus, ist natürlich dann auch Statistik, was sie tun. Ne? Sie haben teilweise auch automatisierte Systeme, die dann diese Prompts stellen. Teilweise sitzen dann da auch die sogenannten KlickarbeiterInnen, also die sozusagen davor sitzen und vor dem Chatbot und eben Fragen stellen und interagieren. Diese Antworten werden gesammelt, ausgewertet und da sieht man eben ganz klar, wie ihr das auch gezeigt habt, liebe Marie-Therese, in eurer Arbeit, dass das wahnsinnig erratisch ist, dass es mal so ist und dass es eben auch oftmals komplett falsch ist. Und das ist natürlich gerade im Hinblick auf Wahlen, stellen wir uns vor, es ist Wahlsonntagmorgen und ich frage schnell statt andere Fact-Checker oder informiere mich über den Wahlomat sozusagen, wen möchte ich denn wählen? Ich frage mal schnell ChatGPT. Das kann wirklich richtig nach hinten losgehen, weil da einfach wirklich faktische Falschinformationen sozusagen rausgespuckt oder eher sozusagen, ja, es ist am Ende rausspuckt. Und da ist, finde ich, diese forensische Arbeit super wichtig, einfach Evidenz sozusagen basiert. Aber dennoch finde ich, das ist noch nicht alles. Also wir sind dem da trotzdem, was machen wir, wenn es sozusagen Dinge gibt, die viral gehen, kurz vor den Wahlen. Wir sind da total hilflos dem ausgeliefert und vor allem gibt es ja auch immer wieder sozusagen Fälle, wo es andersrum ist, wo ein Video auftaucht, beispielsweise bei dem zentralafrikanischen Präsident aus dem Land Gabon, Ali Bongo heißt der, 2018 war das, der war irgendwie monatelang von der Kamera weg. Er trat auf, um die Leute zu beruhigen und sagte, hey, ich hatte irgendwie ein Herzproblem, mir geht es gut. Die Leute haben aber gedacht, das wäre ein Deepfake. Daraufhin hat dann das Militär sich eingesetzt und so weiter. Also ich finde es immer wichtig, in diesen Debatten auch nochmal diese gesellschaftspolitischen Dimensionen sozusagen rein sozusagen zu nehmen und irgendwie zu schauen, was ja eigentlich brüchig wird. Und das haben Sie, Herr Dolloff, ja auch in der Ankündigung beschrieben, ist so dieses Vertrauen in, und das hast du auch gerade gesagt, dass das, Philipp, das Vertrauen in die Medien sozusagen so sinkt. Und das, was, also wir müssen eigentlich teilweise beweisen, beweisen, dass es echt ist und nicht, dass es fake ist. Und das finde ich eine sehr besorgniserregende Entwicklung, gerade weil eben diese Systeme immer besser werden.
Desinformation im öffentlichen Raum, das schwierige Ringen um die Wahrheit im Internet. Unser Thema heute im Forum Wissenswerte, eine gemeinsame Veranstaltung von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und meine Gäste sind Ariana Dongus, Medienwissenschaftlerin an der TU Dresden, Marie-Therese Quenz von der Technischen Universität Delft und derzeit Fellow am Weizenbaum-Institut in Berlin und Philipp Lorenz Spreen, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und auch an der TU Dresden. Herr Lorenz Spreen, noch mal ganz kurz, haben wir denn überhaupt ein quantitatives Verständnis davon, wie viel zum Beispiel auf sozialen Netzwerken wie TikTok oder Telegram, wie viel da Desinformation ist?
Geht so. Wir haben erstmal das Anfangsproblem, dass die Definition nicht besonders klar ist. Wenn wir natürlich eine ganz enge Definition nehmen, also Dinge, die bekannterweise als falsch deklariert wurden, dann ist wohl die Ausbreitung nicht extrem hoch. Zumindest weiß man das aus Daten aus den USA, wo wir hier in einem einstelligen Prozentbereich sind. Also es ist nicht so, das ist auch wichtig zu sagen, dass das ganze Internet nur noch voller Fake News ist. Allerdings gibt es dann einen großen Graubereich. Da ist die Frage, wo man die Grenze zieht. Also wie zum Beispiel Zahlen, die aus dem Kontext gerissen sind. Die sind dann oft nicht als Fake News oder Desinformation gekennzeichnet oder so identifiziert, weil die Zahl an sich vielleicht gar nicht falsch ist, aber einen völlig falschen Eindruck vermittelt. Oder natürlich auch einseitige Berichterstattungen und so weiter. Aber diese ganz eindeutigen Falschnachrichten sind relativ wenig verbreitet. Aber, das ist auch wieder wichtig zu sagen, im Mittel. Also wenn man über die ganze Masse der Informationen mittelt. Es gibt dann eben Bereiche im Internet, wo die sehr hochkonzentriert ist. Und vor allem bei bestimmten Benutzergruppen. Also bestimmte Bereiche, politische Extreme oft, sind viel mehr Desinformation ausgesetzt, als es vielleicht so die große Masse ist. Und das zu untersuchen ist allerdings sehr schwierig, weil wir haben oft nur Daten von den Plattformen, also den großen Social-Media-Plattformen, wo wir nur die öffentlichen Beiträge sehen. Also alles, was man sowieso irgendwie finden kann. Aber dann oft gar nicht die privaten Gruppen oder die Freundesnetzwerke, wo sich Dinge natürlich auch verbreiten. Das ist die eine Sache. Und wir wissen auch nicht, was die Leute denn so am Ende des Tages auf ihrem Bildschirm sehen. Wir wissen immer nur, wer was weiterleitet und was teilt und öffentlich postet, aber nicht unbedingt, wer das dann am Ende des Tages sieht. Das heißt, wir sind ziemlich blind. Und wir können das nur sehr, sehr schwer quantifizieren, was zu einem großen Teil auch an dem Datenzugang von den großen Plattformen hängt. Aber darüber
der besser werden müsste.
Ganz genau, der müsste besser werden und der wird es vielleicht auch wegen dem Digital Services Act. Allerdings ist das gerade ziemlich in der Mache.
Also vielleicht können Sie das kurz erklären, Digital Services Act, warum das dadurch besser werden könnte.
Also stellen Sie sich vor, es gibt ein neues Gesetz, auf das haben wir ganz, ganz lange gewartet. Und das soll jetzt machen, dass es uns alle Wünsche, die wir an Plattformen schon seit Jahrzehnten haben, auf einmal erfüllen soll. Thierry Breton war lange dafür verantwortlich in der EU-Kommission. Der ist oft dargestellt worden als der Cowboy, der jetzt quasi in den unregulierten, wilden Westen der Plattformen das erste Mal irgendwie ein bisschen Ordnung bringen soll. Dieser Datenzugang ist eine sehr spannende Sache unter diesem Gesetz. Es gibt die leichte Form und die leichte Form ist Artikel 40 Absatz 12 und das ist der sogenannte Scraping-Paragraph. Was ist Scraping? Scraping ist sozusagen das Abgrasen von Internetseiten. Ist auch besonders interessant, wenn man künstliche Intelligenz trainiert, weil da muss man ja auch zuerst mal ganz, ganz viel abgrasen, damit man dann ganz viele Daten hat und dann tut man ganz viele Daten in ein Modell, damit es dann von diesen ganz vielen Daten lernen kann. Wir als Wissenschaftler fänden das auch total toll. Das war immer so ein bisschen eine Grauzone, wo man dann gefragt hat, wo hast du denn die Daten her? Und dann so, ich weiß auch nicht so genau. Und dann, dieser Paragraph soll dem Ganzen eine rechtliche Grundlage geben, dass das okay ist. Aber, das wurde jetzt gerade eigentlich schon erwähnt von Herrn Lorenz Spreen, naja, da sehen wir halt nicht alles. Also wenn wir jetzt mit diesem Scraping-Paragraph Artikel 40 Absatz 12 reingehen, weil vielleicht sehen wir dann nicht, was eine besonders rechtsradikale Gruppe nur in ihrer kleinen Gruppe sagt, weil das könnte da einfach nicht dabei sein. Das ist aber natürlich problematisch. Jetzt sagt der Digital Services Act überhaupt kein Problem. Wir haben eine andere Möglichkeit für euch, und zwar für die, die das wirklich besonders interessiert, die besonders vorsichtig sind und sich ganz gut auskennen. Und das sind die sogenannten Vetted Researchers. Und diese Vetted Researchers sind Wissenschaftler, die müssen nicht unbedingt immer an einer Universität sein, aber wir wissen auch nicht genau, was diese Wissenschaftler eigentlich erfüllen müssen. Und wir wissen auch nicht genau, wer prüft denn das und für wie lange, und darf ich dann mit irgendjemandem zusammenarbeiten oder muss ich dann ein Projekt machen, das, an dem ich nur alleine arbeiten kann, und für wie lange bekomme ich dann die Daten und bekomme ich dann die Daten zu mir nach Hause oder muss ich dann in einen Data Cleaning Room gehen, wo ich dann quasi zu Facebook gehe und dann darf ich in einen Raum und dann darf ich quasi auf deren Computer so ein bisschen herumscrollen und mir Content von Usern ansehen. Wir wissen alle überhaupt nicht, wie das genau aussehen soll. Wie das genau aussehen soll, wurde uns versprochen, sollte eigentlich im März kommen, also zumindest der Vorschlag dafür, für die Delegated Regulation, also das Gesetz, das unter dem Digital Services Act hängt, das uns dann sagt, wie wir das alles, also all diese offenen Fragen wirklich beantworten. Es ist immer noch nicht da und angeblich erfahren wir mehr im November, aber wir wissen es auch nicht.
Ich bin auch kein Experte, aber ich bin sozusagen hoffentlich zukünftiger Anwender von diesen Rechten. Mhm. Und ich habe immer gesagt, dass bis jetzt die Situation halt prekär war, in dem Sinne, dass es so ist, als würden wir den Klimawandel versuchen zu untersuchen, aber die Ölfirmen kontrollieren, ob wir jetzt eine Messung machen können oder nicht.
Ja, genau.
Und da gibt es halt dieses großes Interesse der Plattform, dass wir das nicht können. Und ich finde schon, dass der DSA in die richtige Richtung geht. Die Details müssen ausbuchstabiert werden. Es ist auch wirklich nicht einfach. Wir haben nämlich Datenschutz auf der einen Seite, wir haben Persönlichkeitsrechte, wir haben da wirklich viele Werte, die wir gegeneinander aufwiegen müssen. Ich finde es ganz lustig, weil wir haben halt in Europa und USA 20 Jahre lang jetzt in diese relativ oder rein kommerzielle Variante des Internets reingesteuert, merken, okay, es gibt Probleme, viel Desinformation und andere gesellschaftliche Auswirkungen. Jetzt wollen wir gesellschaftliche Übersicht. Wir wollen erstmal ein bisschen besser jetzt verstehen, was ist da eigentlich los im Internet und was machen die Leute alle da. Wollen aber natürlich nicht ganz in die Richtung staatliche Kontrolle hier abdriften, ja, dass wir jetzt alles überwachen. Und da hat jetzt die Forschung tatsächlich eine besonders interessante Rolle bekommen. Das heißt, sie sagt, ja okay, Forschende, die sind ja in dem Sinne keine politischen Einheiten, die können ja jetzt mal diese Daten sich angucken. Was an sich ja eine interessante Idee ist, wie wir diese ganzen kleinen Probleme lösen, ja, zum Beispiel, wie dass das nicht missbraucht wird, wie wir die Persönlichkeitsrechte der Leute schützen und so, das wird noch spannend, aber ich glaube auch, es geht in die richtige Richtung, dass wir erkennen, der gesellschaftliche Impact, die gesellschaftlichen Auswirkungen von der Digitalisierung sind so groß, wir können uns nicht leisten, da gar nicht hinzugucken und einfach nur zu hoffen, Mark Zuckerberg und Elon Musk, die regeln das dann für uns. Da, glaube ich, sind wir länger jetzt drüber hinaus über den Punkt.
Und ich wollte nochmal zurück zu dem Zugang zur Forschung. Ich finde, das hast du super gut diesen Punkt rausgehoben. Das war mir vorher auch irgendwie ja nicht so bewusst, wie wichtig das ist. Da würde ich nämlich auch nochmal irgendwie ansetzen wollen und sagen, dass wir nicht dahin kommen, dass es dann nur ganz bestimmte, so gesagt, so wie so organische Intellektuelle sozusagen im Nutzen des Kapitals oder bestimmter Nationalstaaten sozusagen da ran dürfen und dann sozusagen softe Begleitforschung machen und sagen, ja, so schlimm ist es gar nicht, sondern dass natürlich da eigentlich auch quote-unquote die Öffentlichkeit, also die öffentliche Forschung, dass wir daran dürfen. Also das fände ich jetzt super spannend, nochmal zu beobachten und finde ich super wichtig, dass du das gerade nochmal so erwähnt hast. Ja.
Da gibt es übrigens ein ganz interessantes Beispiel, wie das in den USA gelaufen ist. Da gab es jetzt einige Studien, die wurden durchgeführt in Kollaboration mit Facebook. Und die finden natürlich alle, dass Facebook keine Auswirkung auf politische Variablen hat. Also weder Polarisierung steigt, noch Glauben an Missinformation. Sind alles Nulleffekte. Das waren aber Riesenstudien und die haben eben ausgewählte Forschergruppen und Forschungsgruppen einfach gepickt, die sie irgendwie kannten von früher und dann mit denen zusammengearbeitet. Und das ist für mich eben absolut nicht unabhängig. Und so soll das hoffentlich in der Zukunft nicht weiterlaufen.
KI und Deepfakes, Desinformation im öffentlichen Raum. Das ist Thema im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und meine Gäste sind Ariana Dongus, Medienwissenschaftlerin an der TU Dresden, Marie-Therese Sequenz von der Technischen Universität Delft und derzeit Fellow am Weizenbaum-Institut in Berlin und Philipp Lorenz Spreen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und auch an der TU Dresden. Sie haben es alle drei schon kurz genannt in einer Ihrer Antworten, das Thema Wahlen. Ein großes Thema ist Desinformation im Zusammenhang mit Wahlen. Das laufende Jahr 2024 gilt als Superwahljahr. Wir hatten oder haben Europawahl, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, nicht zuletzt auch jetzt gerade in Brandenburg und auch im Ausland. In den USA ist im November die Präsidentschaftswahl. Im Netz werden im Kontext dieser Wahlen vermehrt Falschbehauptungen gestreut, Zweifel, Deepfakes. Sind Wahlen als Ereignis ein Nährboden für Desinformation?
Also ich finde das wieder ziemlich spannend, wenn man das eigentlich unter diesem Regulierungsaspekt sich genauer ansieht. Also in dem tollen Gesetz, dem Digital Services Act, sagt jetzt die EU, also es gibt vier systemische Risiken. Eins ist illegaler Content, eins ist, irgendetwas ist schlecht für die Menschenrechte. Nummer drei ist negative Effekte auf den Wahlprozess. Und vier ist dann so ein bisschen ein Sammelbegriff, Dinge, die mit Kindern zu tun haben, Dinge, die mit Gender zu tun haben. Aber der dritte Punkt, finde ich, ist ziemlich relevant, immer wenn wir uns jetzt Dinge mit Wahlen ansehen. Weil das erste Mal haben wir ein Gesetz, das sagt, also wenn das jetzt negative Auswirkungen hat, dann müssen mir die Plattformen zeigen, dass die sich angesehen haben, dass das alles nicht aus dem Ruder läuft. Und die müssen das einmal im Jahr in einem Bericht abgeben und dann kommen noch große Auditorfirmen, also so PwC, Ernst & Young, und die müssen dann von außen prüfen, ob die Plattformen das von außen gut geprüft haben. Wie prüfe ich das jetzt aber? Also wie prüfe ich, dass es nicht negative Auswirkungen auf eine Wahl gab, und wie mache ich das denn am besten in der EU? Weil wir haben ziemlich viele Wahlen, und wenn ich das aber nur einmal im Jahr prüfen muss, wie gebe ich das denn überhaupt ab? Also wann messe ich das? Wann fange ich denn an, Desinformation für eine Wahl zu messen? Mache ich das ein halbes Jahr vorher? Da sehe ich vielleicht noch ziemlich wenig. Fange ich einen Monat vorher an? Und wie viel nach einer Wahl muss ich mir das dann auch ansehen? Was muss ich mir für Content auf einer Plattform ansehen? Einerseits haben wir über die Gruppen geredet, die geschlossenen Gruppen. Ich glaube, das ist ziemlich relevant. Wenn ich von Content spreche, ist das natürlich auch als Dinge, die zu überprüfen sind, ziemlich unterschiedlich schwierig. Wenn ich mir jetzt Text ansehe, das kann ich vielleicht automatisch analysieren lassen. Das ist super. Das ist relativ simpel. Da sehe ich dann, ob irgendwie Schimpfwörter zum Beispiel drinnen sind. Das kann ich super automatisieren. Oder ob eine gewisse Art von Emojis, also Bildern, verwendet wurden, denen ein gewisser Kontext zugeordnet wird. Das Ganze ist ein bisschen schwieriger, wenn es jetzt schon mal um Bilder geht. Also wie automatisiere ich einen Prozess, wo ich das überhaupt testen kann? Ist das Desinformation? Ist das nicht Desinformation? Kann ich das noch mit einer Maschine machen? Brauche ich einen Menschen, der da drüber sieht? Menschen für so eine Prüfung ist immer ziemlich problematisch für eine Plattform, weil das ist natürlich viel teurer, als wenn ich das automatisieren kann. Vielleicht gibt es da auch gar nicht so viele. Also auch gerade, wenn wir über Sprachen nachdenken, also wie viele Leute sprechen dann eine Sprache, wie viele Leute sprechen einen gewissen Dialekt, sind die jetzt gerade alle im Einsatz? Und dann wird es nochmal komplizierter, wenn ich zum Beispiel ein Video habe, wo zum Beispiel die Musik, die im Hintergrund läuft, problematisch ist und erst die Musik, die im Hintergrund ist, das Video problematisch macht. Und das ist dann natürlich auch wieder die gleiche Geschichte mit einer Tondatei. Also ich glaube, alles, was wir uns irgendwie jetzt vorstellen, wie prüfe ich denn, dass das alles gut und rund läuft bei einer Wahl, wirklich selber zu machen, ist ganz schön kompliziert.
Gibt es denn bestimmte Muster an Falschbehauptungen, also typische Narrative, die vor so einer Wahl gerne kommen?
Wahlfälschung ist ja immer.
Wahlfälschung oder eben die Diskreditierung oder Demontierung der einzelnen Personen. Kinderhandel gab es doch auch bei Hillary Clinton mal sogar. Also so kommt man doch an, welche Geschütze dann aufgefahren werden.
Also ich glaube auch, Wahltermin ist immer ganz spannend. Also wann öffnet, wann schließt ein Wahllokal? Diskreditieren von Kandidaten und Parteien jede Art von Skandal, der sich irgendwie noch schnell aufblasen lässt vor einer Wahl und der eben irgendwie beeinflussen kann, also so wie bei dem Beispiel von der Wahl in der Slowakei. Ich glaube, das sind vielleicht ein paar Punkte.
Was wissen wir denn über die Absender? Also wer setzt diese Desinformation gezielt ein?
Alle möglichen.
Also politische Opponenten, das ist ja auch irgendwie klar, dass das dann von der jeweils gegen Seite sozusagen kommt. Es gab doch im März 2022 so ein Deepfake-Video von Zelensky, in dem er sozusagen angeblich zur Kapitulation aufruft. Ich habe mir das zur Vorbereitung auch nochmal angeguckt. Da merkt man dann sehr stark, also er sitzt dann da eben und das ist ein Schreibtisch vor ihm und er, man sieht sozusagen nur den Oberkörper und man sieht so richtig, also wie das Gesicht so leicht schräg aufmontiert ist und man merkt das nach ein paar Sekunden, gerade wenn man auch weiß, dass es sozusagen Deepfake ist. Ne? Also, aber wieder der Hinweis darauf, das war 2022, jetzt sind wir zwei Jahre später und ongoing. Das ist da, es wird bleiben, es wird doller kommen, glaube ich, und es bleibt einfach wahnsinnig schwierig, dem vor allen Dingen in der Geschwindigkeit sozusagen des medialen Ökosystems da dem irgendwie Einhalt zu gebieten. Das ist einfach ein Klick und los ist. Ein Klick und, ne, das kennen wir ja auch von Twitter. Also,
ja. Und in letzter Zeit war ja auch in den Nachrichten viel die Diskussion über ausländische Einflussnahme, vor allem aus Russland. Und auch das ist ein Thema, womit sich auch Leute in meiner Forschung viel beschäftigen, ob man das quantifizieren kann. Ja, wo hat die Sache ihren Ursprung gehabt? Das ist dann aber eben oft auch eine Mischung aus. Der Ursprung kommt vielleicht aus dem Ausland, wurde gezielt gepflanzt und hat sich dann aber organisch weiterverbreitet, weil es auf den Nährboden trifft, wo Menschen da sind, die diesen Narrativen eben gerne glauben und die auch weiterverbreiten. Und dann kann man irgendwann auch nicht mehr unterscheiden, kommt das jetzt, wo ist der eigentliche Ursprung gewesen, vor allem wenn man den Datenzugang nicht hat.
Aber all das fällt auch unter die Überschrift, wie gefährlich können digitale Medien und Desinformation für die Demokratie sein? Herr Lorenz Spreen, es bleibt ja eine umstrittene Frage in der Forschung, ob die rasante Ausbreitung der digitalen Medien mitverantwortlich für den Rückgang der Demokratie ist. Sie haben dazu eine Übersichtsarbeit mit veröffentlicht, die sich sehr viele Studien dazu angeguckt hat. Was kam dabei heraus?
Ja, genau. Ich wollte tatsächlich mal wissen, was ist da eigentlich dran an diesem Zusammenhang zwischen der Ausbreitung von digitalen Medien, der ungefähr zeitgleich mit einem Rückgang von demokratischen Indikatoren auf der ganzen Welt einhergeht. Und natürlich, wenn sowas gleichzeitig passiert, liegt die Vermutung nahe, dass es da vielleicht eine kausale Verbindung gibt. Also haben wir uns fast 500 Artikel rausgesucht aus allen möglichen Forschungsbereichen, vor allem aus der Politikwissenschaft, und haben uns angeguckt, was haben die da dort gemessen. Oft haben die Umfragen gemacht, wie oft nutzen sie digitale Medien und wie polarisiert fühlen sie sich zum Beispiel. Gab aber auch einige Studien, die zum Beispiel tatsächlich die Inhalte gemessen haben und dort gemessen haben, wie erfolgreich populistische Parteien in verschiedenen Ländern sind oder über längere Zeiträume, ob die Polarisierung zugenommen hat in bestimmten Ländern oder wie stark die Leute Nachrichten empfangen, die aus verschiedenen Bereichen oder wie sehr sie aus einem einzelnen Bereich die Nachrichten empfangen. Und was wir gefunden haben, ist, dass tatsächlich einerseits ein paar positive Auswirkungen auch zu vermerken sind. Zum Beispiel insgesamt steigt die Partizipation, also die politische Teilnahme in verschiedenen Ländern, relativ eindeutig, wenn die Leute mehr digitale Medien nutzen. Also entweder gibt es da so einen mobilisierenden Effekt oder es ist andersrum, es ist Leute, die sowieso schon sich viel beteiligen, die sind auch mehr online. Das ist eine schöne Sache. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass zum Beispiel das Vertrauen in demokratische Institutionen sowie in die Medien sinkt, wenn Leute mehr auf digitalen Medien sind. Und diese bekannten Sachen, die ja auch schon viel diskutiert werden, ist, dass zum Beispiel Polarisierung und auch Populismus eher einen Vorteil davon hat, wenn Leute viel auf digitalen Medien sind. Das sind dann auch oft nur Korrelationen. Also wir sehen dann oft nur, dass die beiden Dinge einhergehen miteinander. Es gibt aber ein paar Studien, die sich dann zum Beispiel angucken, wie sich die Breitbandausbreitung in verschiedenen Ländern über die Zeit ausgebreitet hat und man dann dort sieht, wie in den verschiedenen Gemeinden zum Beispiel bestimmte Parteien Erfolge verzeichnen können. Also da gibt es dann auch ein paar Kausalzusammenhänge, die man zusammenführen kann. Und ich sag mal, zusammenfassend fand ich die Ergebnisse dieser Studie eher besorgniserregend. Natürlich haben wir hier so ein zweischneidiges Schwert. Die Digitalisierung bringt neue Beteiligungsmöglichkeiten, bringt auch neue Möglichkeiten, sich zu informieren. Das heißt, das gibt sicher auch gute Elemente, aber besonders jetzt diese kommerzielle Variante scheint eben auch so verkürzten Nachrichten, populistischen Inhalten sehr viel weiterzuhelfen.
Was ich zum Beispiel auch noch sehr spannend finde, wir reden jetzt sehr viel von Bildern. Das, was natürlich als nächstes kommt, sind eben sehr viel schneller erzeugte Videos und die werden einfach, glaube ich, auch einfach sehr, sehr viel besser. Was jetzt sehr viele künstliche Intelligenzverordnungen in dem Bereich sagen, das ist natürlich besonders wichtig, wenn wir jetzt über Demokratie und demokratische Werte auch nachdenken, ist, wir sagen einfach bei allen Inhalten, das ist künstliche Intelligenz und das ist von einem Menschen erstellt worden. Und wie machen wir das? Das ist wieder ein bisschen so der Sticker-Approach. Wir kleben ein Wasserzeichen auf, das ist künstliche Intelligenz drauf. Das ist auf den ersten Blick natürlich eine super Idee, weil dann können wir erstmal überhaupt als Menschen unterscheiden, das eine ist menschgemacht, das andere ist generiert. Das heißt vielleicht, glaube ich, dem generierten Bild, dem generierten Video sehr viel weniger. Die Frage ist jetzt natürlich, können wir das technisch überhaupt machen? Wie genau ist das? Und das ist auch was, wo die EU-Kommission jetzt im März drüber nachgedacht hat. Die EU-Kommission hat im März gesagt, wir wissen irgendwie nicht, wie wir jetzt mit diesen Large Language Models umgehen sollen, also sowas wie ChatGPT. Was machen wir? Und die hat dann gesagt, okay, wir stellen allen Leuten, die darauf antworten wollen, 20 Fragen, was wir denn jetzt am besten machen, weil die Wahl zum Europäischen Parlament naht und denken wir doch gemeinsam mal drüber nach. In Gesetzen wie dem AI Act, also dem Gesetz, das dann für künstliche Intelligenz und Modelle relevant ist, ist das zum Beispiel, also diese Wasserzeichen auf künstliche Intelligenz draufkleben, eine der Varianten, die vorgeschlagen wird.
Ja, es ist halt ein Band-Aid, es ist ein Pflaster, was man raufklebt. Das Problem ist ja erstmal zu erkennen und es zu klassifizieren, also die ganze Infrastruktur, die sozusagen dahinter liegt, um sozusagen überhaupt zu dem Wasserzeichen zu kommen. Ich wollte jetzt auch nochmal ganz frech im Rückgriff auf diese große Frage eingehen und ja, sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir daran denken, dass es multifaktoriell ist. Warum sprechen wir über den steigenden Populismus? Warum sprechen wir über den wieder mächtiger werden, Faschismus? Es hat natürlich nicht nur was mit der Technologie zu tun, sondern Technologie, und das ist so ein bisschen mein, ist es, finde ich, ganz wichtig, dass wir das einfach nicht vergessen. Technologie können wir einfach nicht mehr ohne Kapitalismus zusammendenken. Wir müssen schauen, was passiert hier eigentlich gerade. Ich habe es auch im Vorgespräch gesagt, wir sind einfach irgendwie im Peak Neoliberalismus. Die Leute, also die Chancenungleichheit, die strukturelle Ungleichheit, es steigt einfach alles massig an, und das nicht nur irgendwie in Deutschland und in Europa. Die Armut ist wirklich einfach, ja, sehr steigt sozusagen an. Wir dürfen nicht, finde ich, in so Debatten die ganz materiellen, also die ganz basic sozusagen materiellen Lebensbedingungen der Leute außer Acht lassen. Ne? Also warum wählen die Leute AfD, ist vielleicht eine müßige, also ich will dieses, will diesen Topf jetzt hier nicht aufmachen, ne? Aber es ist doch schon auch wichtig zu sehen, wie wäre es denn sozusagen, wenn die Leute einfach besser leben könnten. Ja, das ist einfach wirklich, finde ich, total wichtig, wenn wir über Technologie, Digitalisierung und jetzt irgendwie in dieser Deepfake-Debatte, dass wir das nicht vergessen und dass wir eben wirklich auch in dieser Debatte um vielleicht ja Medien, die sogenannte Medienkompetenz, dass wir da sagen, natürlich brauchen wir alle Menschen mehr Medienkompetenz, aber das heißt, das haben wir auch schon gesagt, als es ums Programmieren ging, müssen deswegen alle Menschen ProgrammiererInnen werden, das glaube ich nicht, sondern es ist halt wichtig, das im Ganzen zu betrachten. Ja, Wasserzeichen sind gut, Regulierung ist gut, Medienkompetenz ist gut, die JournalistInnen brauchen das genauso wie wir sozusagen als KonsumentInnen, aber eben auch eine klare Gesetzgebung. So.
Ja. Sie wollten einhaken. Genau, einwerfen, dass ich dem sehr zustimmen möchte, weil wir oft in meinem Bereich dann über Kausalität sprechen und dann suchen wir diese Lösung. Ja, dieses Deepfake-Video hat jetzt verursacht, dass das und das gewählt wurde oder dass das und das passiert ist. Aber ganz oft ist der eigentlich ursprüngliche Grund dann ein gesellschaftlicher Grund, zum Beispiel eine Unzufriedenheit. Und dann dient oft soziale Medien oder auch solche Nachrichten, Deepfakes, die dienen dann dazu, diese Unzufriedenheit in eine bestimmte Richtung zu lenken. So denke ich da oft drüber nach. Das heißt also, wir müssen auch diese voraussetzenden Faktoren mit bedenken, und manchmal wird es vielleicht nicht die Lösung sein, einfach nur ein paar Labels dran zu packen und dann werden die Leute schon verstehen, dass es alles falsch war, sondern wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, warum glauben denn zum Beispiel manche Menschen sehr absurde Narrative zum Beispiel. Ja? Also was hat das mit politischer Identität zu tun und auch mit Gruppenzugehörigkeit, allen möglichen solchen Faktoren.
Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium. Schön, dass Sie dabei waren.
Klar, gerne.
Ariana Dongus, Medienwissenschaftlerin an der TU Dresden, Marie-Therese Sequenz von der Technischen Universität Delft und derzeit Fellow am Weizenbaum-Institut in Berlin und Philipp Lorenz Spreen, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und außerdem an der TU Dresden. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema Desinformation im öffentlichen Raum, die schwierige Suche nach der Wahrheit im Netz. Unsere Diskussion können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Axel Dorloff und sage Danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.